gibt es im Journalismus, in den Medien sowas wie Routine, oder ist Routine gefährlich, oder ist sogar Routine was Schönes, weil das was Behagliches ist, auf was man sich verlassen kann? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder mit Sergei Lochthofen sprechen kann. Schönen guten Tag, Herr Lochthofen.
Ja, Herr Rose, wir freuen uns natürlich auch, dass Sie gut aus der Welt zurück sind. Und natürlich wünschen wir erstmal unseren lieben Zuhörern ein gesundes neues Jahr und viele spannende, aber wenig schlechte Nachrichten. Und irgendwie werden wir uns schon durchkämpfen durch die Dinge. Es wäre schön, wenn es so kommt.
Der scheinbar profane Wunsch, ein friedliches Jahr, ist gar nicht mehr so profan, weil ja die Kriegsgefahr überall lauert. Und man kann ja auch sagen, Friede in den Familien, in der Gesellschaft wäre ja mal schön. Oder ist der Frieden eine große Illusion?
Ich meine, wir können ja als Generation uns nicht beschweren. Die meisten, die uns zuhören und die meisten, die denen wir auf der Straße begegnen, haben mit Krieg nichts zu tun gehabt, haben das nicht erlebt. Zumindest hier im östlichen Teil Deutschlands und im westlichen Teil auch nicht. Das ist schon mal ein Privileg, das gemessen an der Geschichte, sage ich mal, ein sehr großes ist. Die andere Gefahr ist, dass wenn man das als selbstverständlich empfindet, man sich nicht mehr richtig dafür einsetzt. Insofern wäre es ganz gut, dass vielleicht in diesem neuen Jahr zum Beispiel für Syrien irgendeine Art von Annäherung passiert und wir letztlich dazu sorgen können, dass Menschen wieder in ihre Häuser zurück können oder zumindest diese wieder aufbauen können. Aber sicher ist es ja nicht.
Hm. Der Krieg findet ja auch auf ganz anderer Ebene statt, und zwar im Netz, der digitale Krieg. Es geht um Daten. Da läuft im Hintergrund eine Sache oder eine Form von Krieg, die wir uns wahrscheinlich gar nicht richtig vorstellen können, oder?
Vollkommen richtig. Ich meine, ich glaube, es ist auch im Bewusstsein von vielen Menschen noch gar nicht angekommen, dass da draußen viele Gefahren lauern, dass die größte kriminelle Szene mit hohem Wachstumspotenzial das Internet ist. Das heißt, dass wir früher es doch mehr oder weniger mitbekommen haben, wenn an der Tür jemand stand, der einem Übles wollte. Heutzutage klappt man sein iPad auf oder seinen Computer und es sind Hunderte, die da versuchen, uns über den Tisch zu ziehen oder wie auch immer, sage ich mal, zu schädigen. Das ist ein Dilemma, in dem wir uns befinden, und ich habe auch das Gefühl, dass gerade auch die Reaktion auf den Datenklau, der ja passiert ist, glücklicherweise, soweit ich es bis jetzt sehe, sind ja nicht wirklich ganz große Staatsgeheimnisse dabei entwichen. Aber insgesamt die Verunsicherung, die Diskussion drumherum, ich hoffe wenigstens, dass man jetzt ein bisschen wachsamer wird. Und das Dilemma wird ja sein, die Spezialisten, die das, sagen wir, verhindern können, die sind rar. Und es wird sehr schwer sein, die Konkurrenz um die besten Köpfe, auch die Bezahlung dieser besten Köpfe, die wird unwahrscheinlich zunehmen in dieser Welt, sodass, wenn man ein kluges Kind hat, ein Mädchen oder Jungen, die gut bei IT sind, deren Zukunft scheint im Augenblick sehr gut gesichert zu sein. Also wir haben Chancen, sage ich mal, dadurch, dass das so ein banaler Fall noch ist, vielleicht uns schneller in die richtige Richtung zu bewegen.
Mhm. Deutschland ist eines der größten Flächenindustrieländer, eines der reichsten Länder, eines der Länder mit dem größten Wohlstand und den höchsten sozialen Standards, und jetzt sollen die fetten Jahre vorbei sein. Mich erinnert das an einen Film, eine Dystopie, wo dann tatsächlich wirklich die Gesellschaft zusammenbricht. Was bedeutet denn das, wenn ein Politiker sagt, die fetten Jahre sind vorbei?
Damit kann sich. Naja, es ist erstmal unser Finanzminister, der es jetzt am Wochenende gesagt hat. Nebenbei hat er sich wohl auch als möglicher Kanzlerkandidat ins Gespräch gebracht. Ist ja ein eigenwilliger Typ. Ich habe ihn mal selbst hier erlebt, im Molsdorf, bei einem Molsdorfer Gespräch von Unternehmern. Aus der Nähe ist er eigentlich ein sehr annehmender Typ. Das heißt, im Fernsehen wirkt er wirklich sehr stocksteif und kann kaum lächeln, kann kaum formulieren. Nun ja, er wollte auch mal was Wichtiges sagen. Also erstens ist es nicht gut, wenn der SPD-Mann den Leuten verkündet, also es wird schlecht, Jungs, ja, und meine Lieben da draußen. Das war vielleicht nicht ganz klug von ihm. Trotzdem sagt er ja nichts anderes als das, was wir gesagt haben. Deutschland hat eine lange, lange Phase. Die deckt sich nahezu 100% mit der Zeit der Regierung von Angela Merkel, des Aufschwungs und des Wachstums erlebt, obwohl die Stimmung hier im Lande nicht doll ist. Das ist so. Und jetzt werden wir mal sehen, jetzt kommt der eigentliche Stresstest für dieses Land, wenn es dann nicht mehr diese Wachstumsraten gibt, wenn es nicht überall Geld gibt für Projekte, für Infrastruktur, für andere Dinge, ob wir dann gut zusammenhalten. Also insofern ist es auch ganz gut, mal zu warnen, zu sagen, pass mal auf, das geht nicht endlos so weiter, dann geht es uns vielleicht mal wie den Franzosen, und da sieht man ja, was da passiert.
Wie läuft es mit der Verteilung jetzt? Decken selbst die Konservativen in der SPD, der Seeheimer Kreis, dass man den Reichen sozusagen mehr wegnehmen muss als den Armen? kommen und dann werden Spitzensteuersätze ins Spiel gebracht, wo Helmut Kohl nur gelacht hätte, weil bei ihm waren sie ja über 50% und selbst da wird man dann als Superlinker verschrien. Was ist denn jetzt mit den Rechten in der linken Partei SPD los?
Naja, das ist ein Grundton, den wir ja auch hier hatten. Also die Reichen sind zu gierig geworden in den letzten 10 Jahren. Das heißt, sie sollen ja ihren Anteil haben. Es ist ja nicht so, dass wir nicht aus der Erfahrung der DDR klüger werden. Das Umverteilen schlechthin führt nicht zur Produktivität und nicht dazu, dass mehr da ist. Das heißt, das muss klug gemacht werden. Aber jetzt im Augenblick sind sie unklug. Sie haben zugelangt viel stärker, als dass sie im Auge hatten, dass ein Drittel der Bevölkerung nicht profitiert hat von dieser Wirtschaftsentwicklung der letzten 10 Jahre. Das zu korrigieren, also die Agenda 2010, die ihre Wirkung hatte, jetzt zu korrigieren, das ist ein Problem für die SPD, deswegen arbeiten die sich daran ab, für die ist es ja eine Kehrtwende um 180 Grad. Das ist ein Problem, ein echtes. Gemacht werden muss es trotzdem, sonst kommen wir wieder, ich habe das gerade jetzt erwähnt, in Situationen wie in Frankreich, wo einfach der Unmut kanalisiert wird, ob das nun in Form von rechtsradikalen Parteien ist oder anderen, das muss man dann sehen. Also wenn man klug ist, und ich hoffe, die Deutschen sind klüger, zeigt sich ja schon bei den Wahlen in diesem Jahr, ob sie sind, da muss man einfach etwas tun. Das heißt, da muss man wirklich was tun und einfach auch Hoffnung geben an dieser Stelle und nicht diesen Kreislauf von Hartz IV, von Unterbeschäftigung, von nicht leben können von dem Geld, was man eigentlich verdient, etc. etc. Das muss man durchbrechen, wenn man eine kluge Gesellschaft hat.
Ist es nun,
ich glaube, das muss man machen.
Mal die erste Kolumne in diesem Jahr, ist es nun ein strukturelles Problem oder ist es ein Problem der handelnden Personen, die im Grunde durch Gesetze, durch vielleicht das Ändern der Grundstrukturen die Verteilung von oben nach unten etwas verbessern können oder lässt sich das einfach nicht machen in diesem System? Müssen wir damit leben und eher so amerikanisch denken?
Nein. Ich glaube, das wird uns hier in Europa ohnehin nicht gelingen, Gott sei Dank, dass wir amerikanisch denken. Wir sehen ja auch da, was dort gerade passiert. Ich glaube nicht, dass den arbeitslosen Stahlarbeitern in Detroit es viel besser gehen wird, nachdem Donald Trump regiert hat. Für mich war ja immer so im Osten der Blick vor allem nach Skandinavien, nach Schweden wichtig gewesen. Das schien mir doch mit Olaf Palme und den anderen, die damals am Ruder waren, eine Alternative gegeben. Das heißt, eine produktive Gesellschaft, eine Gesellschaft mit Wettbewerb, natürlich auch mit Ellenbogen, aber am Ende die auch diejenigen mitnimmt, die da nicht stark genug sind oder sich nicht gut verteidigen können an dieser Stelle. Ich glaube, Deutschland ist da gar nicht so schlecht dran, wenn wir uns das anschauen, ist egal, wo Sie hinschauen, es gibt kaum Regionen, wo man sagt, die berechtigterweise attraktiver sind. Das können mal spezielle Dinge sein. Viele lieben Norwegen, aber die haben halt auch Rohstoffe und manche Spezialitäten, die wir so nicht kennen. So, das heißt also, die haben es leichter, manche so zu organisieren. Auch in der Größe von der Bevölkerung von 4 Millionen, bei uns sind es über 80. Also ich glaube schon, dass wir das Potenzial haben, das vernünftig zu machen. Es muss nur gemacht werden und es muss nicht zerredet werden. Und da ist möglicherweise das Jahr 2019 mit neuen Einsichten verknüpft. Das heißt, auch die SPD ändert sich. Ob sie damit wieder Stimmen gewinnen, weiß ich nicht. Aber sie ist ja immerhin an der Regierung. Schauen Sie mal, was der FDP-Vorsitzende jetzt wieder losgelassen hat. Er will ja unbedingt Jamaika haben, nachdem er die Chance gehabt hat und sie verhauen hat. Das heißt also, es ist immer ein bisschen Bewegung in der Politik, Gott sei Dank.
Bewegung ist drin, weil wir gerade so optimistisch sind und so nach vorne schauen, erst mal in diesem Jahr zuversichtlich. Ah, okay, dann, das stimmt, ja, okay.
Ich bin grundsätzlich ein zuversichtlicher Mensch, weil ich glaube, unsere Geschichte, Ihre Geschichte zeigt ja, wer hätte denn gedacht, dass die Mauer fällt, kein Schuss fällt dabei und das Ganze sich friedlich entwickelt, sage ich mal, das hätte man ja nicht gedacht ohne weiteres. Also insofern, wir sind ja auf der Sonnenseite bis jetzt unterwegs gewesen in dieser Welt.
Optimistisch oder zuversichtlich, bleiben wir bei zuversichtlich, kann man das, was die Energiewende betrifft, sein? Es ist ja auch so, dass jetzt überflüssige Strom, den man ja nicht einfach irgendwo in die Erde leiten kann, der muss ja dann weg. Und wir geben sogar manchen Geld, damit sie den Strom abnehmen im Ausland. 40% Ökostrom klingt gut. Ist denn diese Energiewende tatsächlich schon eine Erfolgsgeschichte oder krankt das noch sozusagen an den Speichermedien?
Da wir in Deutschland beide uns unterhalten und im Rundfunk sind, müssen wir es eigentlich jetzt richtig zerreden. Mhm. Das heißt schlecht und da gibt es ja natürlich auch letztlich ist die Steigerung bei Solarenergie natürlich zusammenhängend mit dem Klimawandel, weil der Sommer so heiß war. Aber das ist alles nur nebenbei. Ich erinnere nur daran, Ende der 90er Jahre gab es viele, viele Experten. Ich habe mal eine lange Ausführung in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gelesen, die einen ganz wichtigen Mann zitiert hat, der gesagt hat, in Deutschland wird es nie sein, dass mehr als 5% Ökostrom produziert werden können, einfach aufgrund unserer klimatischen Bedingungen. Also wir haben die Sonne nicht so wie die Sahara und so weiter. Heute haben wir 40%. es ist gut, wir machen uns unabhängig von anderen, es ist eine vernünftige Art von Energie. Natürlich müssen wir erstmal sozusagen die Balance finden, natürlich müssen wir eine vernünftige Ausstiegsstrategie für alte Energien finden. Das muss alles gemacht werden und da ist, glaube ich, auch Deutschland nicht so unvernünftig und die Kompromisssuche, und das ist wichtig, es gibt ja immer mehr radikale Parteien in Europa, die wollen keine Kompromisse mehr. Die Kompromisssuche sagt, wir müssen das eine tun und die anderen nicht wehtun dabei nach Möglichkeit. Das ist eigentlich typische Geschichte hier in Deutschland nach dem Krieg und ich hoffe, das bleibt dabei. Insofern, es ist eine gute Nachricht, wir sollten die feiern, also insofern Deutschland ist schon nicht auf dem falschen Weg, noch ein bisschen langsam sind wir.
Zuversichtlich, kompromissbereit, das wird ja noch immer positiver, wenn man jetzt...
Naja, wir kommen ja noch zu China und...
Ich habe Leute erlebt, wenn man über Raumfahrt redet, wir haben ja auch hier ein wunderbares Raumfahrtjournal, was sehr kompetent berichtet und da gibt es auch Leute, die sagen, wir sollten doch das Geld erstmal hier auf der Erde ausgeben und nicht in die Ferne schweifen. Naja, gut, das ist natürlich ein Totschlagargument, aber es ist schon reizvoll, der Gedanke, auf den Mond zu fliegen, oder?
Ja, ich habe das ja als Kind miterlebt. Ich bin ja schon bewusst hineingewachsen, wo Gagarin geflogen ist. Die Aufregung um die ganze Geschichte kann ich mich noch erinnern. Und später, ich weiß noch die Nacht, wie die war, als Armstrong auf dem Mond landete und dann der Befehl kam, der irgendwann um früh morgens, um 2 oder um 3 Uhr, dass die doch nicht sich schlafen legen, nachdem sie auf dem Mond gelandet sind, sondern aussteigen. Das war wirklich eine, ich glaube sogar als in meinem Alter, die erste völlig durchgehaltene Nacht für mich, ja. Bis ich dann endlich das gesehen habe auf diesem verschwommenen Bildschirm, das war ja damals eine Bildqualität, die können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen.
Haben Sie das live gesehen?
Wie bitte?
Haben Sie das live gesehen?
Natürlich. Ja, am nächsten Tag war schrecklich, aber meine Mutter war schlafen gegangen, die hat mir das überlassen, weil es einfach sie auch ein Gefühl hatte für einen historischen Moment, dass der Junge das unbedingt sehen will. Und ich war natürlich in dem Alter, wo man sich mit Kosmos und mit all den Dingen sehr beschäftigt hat und ich bin nach wie vor da ein bisschen optimistisch. Leider haben wir ein bisschen Schwung verloren. Chinesen bringen vielleicht durch Konkurrenz das hinein. Deutlich wird ja, also erstens, ich muss ja sagen, ich würde ja viele Menschen hier in Deutschland mal zusammenpacken, in ein Flugzeug stecken und mal nach Shanghai fliegen lassen, mal für eine Woche. Dann würden die erstmal verstehen, dass am anderen Ende der Welt sich die Dinge ganz anders drehen inzwischen. Mhm. In einer ganz anderen Geschwindigkeit. Ich möchte ja dort, wie man so schön in Erfurt Nord sagt, nicht tot am Zaun hängen. Aber, sag ich mal, einfach nur ein Gefühl dafür zu bekommen, mit welcher Geschwindigkeit sich dieses Land entwickelt. Und die Landung auf dem Mond ist wissenschaftlich sicherlich reizvoll, aber nicht sag mal, revolutionär wichtig, da ist ja schon vieles ja eigentlich vorher passiert, aber die Chinesen haben gezeigt, dass die ohne weiteres so eine Anstrengung machen, aus eigener Kraft das machen und sie nicht nur eine Werkstatt sind, sie nicht nur kopieren, sondern inzwischen eine sehr ernstzunehmende Konkurrenz sind für jedes bei uns hergestellte Hightech-Produkte oder in Amerika oder wo auch immer. Das heißt, das ist das Zeichen. Und wenn Sie noch dazu stellen, ich weiß gar nicht, dieser unglückselige Berliner Flughafen, ich glaube, an dem bauen sie noch Generationen, da sind die Chinesen schon auf dem Mars gelandet, ja, in der Zwischenzeit. Zeigt, wie borniert wir noch sind und wie dumm wir noch sind. Und wir die Vorstellung haben, dass wenn wir hier in Europa ins Nationale zurückfallen, dass die Deutschen und die Franzosen mit dieser Herausforderung wie China, einem Markt über 1 Milliarde Menschen, auch nur annähernd eine Konkurrenz darstellen können. Ich glaube, die Naivität vieler Leute hier oder die Unkenntnis ist so hoch und diese Landung auf dem Mond hat einfach gezeigt, das wirken längst ganz andere Kräfte in dieser Welt. Also, wir sollten uns deutlich anstrengen an dieser Stelle.
Herr Lochthofen, das war ein schöner Einstieg für die erste Woche. Ich freue mich auf die nächste Woche.
Wir haben den Haushalt mit Donald Trump.
Ja, darüber möchte ich, also das ist ja unglaublich.
Wir haben Herrn Habeck, der sich zu Thüringen geäußert hat, dass er hier die Demokratie herbringen will und so weiter.
Naja.
Na gut,
das haben wir ja noch. Die arroganten Menschen und Leute, wir sind ja selber auch manchmal arrogant, werden wir das nächste Mal reden. Da gibt's ja viel,
ich glaube, manchmal formuliert man irgendwas und dann ist es öffentlich und dann ist es zitiert und dann ist es mitgeschnitten und dann denkt man später darüber nach. Das passiert ja selbst den Profis. Das muss man ja mal ehrlichkeitshalber sagen an dieser Stelle.
Herr Lochthofen,
Sie sind aber ziemlich munter aus Ihrem Urlaub zurückgekommen.
Sehr gut.
Das hat Ihnen gar nicht gefehlt. Hier ist das schöne Weihnachten. Gab es ganz bei Ihnen im Urlaub?
Nein, ich war da nicht über Weihnachten im Urlaub. Ich bin da am 22. zurückgekommen und habe doch Weihnachten hier genossen.
Ja, auch noch vorher sich bräunen und dann gebräunt, wie aus dem Solarium, Weihnachten feiern. Na gut.
So sieht das aus, wie die gebräunte Gans. Herr Lochthofen, ich freue mich auf ein schönes Jahr mit Ihnen. Das wird ja ein Wahljahr, es wird ein turbulentes Jahr und auch vielleicht ein zuversichtliches Jahr. Mir hat das Mut gemacht, was Sie heute gesagt haben. Und vielleicht auch mal ein bisschen mit positiv.
Mutmachend.
Tschüss.
Auf Wiedersehen.